Ja, herzlich willkommen zum Podcast Style Up Your Life, dem Podcast für dein stylischeres Leben und hallo zusammen für alle YouTuber. Heute bin ich in der schönen Stadt nahe meines Heimatsortes Traben-Trarbach und bin eingeladen worden von dem Gastronom Matthias Ganter.
Hallo, Herr Ganter. Hallo.
Ich bin sehr froh, dass ich hier in diesem historischen Hotel Bellevue sein darf. Und ich habe einige Fragen an den Herrn Ganter, der ja so erfahren ist mit der Gastronomie und dem Tourismus, wenn es darum geht, die Corona-Krise und die Touristik in der nächsten Zeit absehbar, wie sich das vielleicht verändern wird oder entwickelt. Herr Ganter, möchten Sie sich noch mal kurz vorstellen für alle die, die uns noch nicht kennen oder Sie noch nicht kennen?
Ja, ich bin der Matthias Ganter. Ich bin seit 1992 hier in Traben-Trarbach selbstständig mit dem Hotel Bellevue und auch mit dem Hotel Moselschlösschen seit 7 Jahren. Und wir haben insgesamt 110 Mitarbeiter im Hotel und eine kleine Baufirma mit 15 Mitarbeitern. Und wir sind natürlich momentan alle sehr besorgt um die Zukunft, wie es weitergeht, weil wir eigentlich sonst eine sehr gute Zeit hatten und Tourismus, auch der Inlandstourismus, hat ja sehr gut funktioniert. Und umso besorgter ist natürlich die ganze Branche jetzt, weil wir ja auch nicht wissen, was passiert, wann es weitergeht, wie es weitergeht.
Ja, das ist ja eine schwierige Zeit jetzt gerade auch. Dieses Hotel, was ja sonst voller Leben ist, das ist ja einfach eine ganz befremdliche Atmosphäre, in die man hier reinkommt. Ich glaube, Sie selber haben Ihr Hotel schon selten so erlebt, oder?
Ja, ja, klar. Also das ist ganz schrecklich, wenn man dann reinkommt, ist weit und breit kein Gast zu sehen. Also wir haben natürlich schon die Rezeption gesetzt, die Gäste anrufen. Wir müssen ja auch immer wieder dann schubweise den Gästen absagen. Ja. Also wir wissen, okay, jetzt geht's wieder 2 Wochen nicht, wieder 2 Wochen nicht. Und es ist halt extrem lange Stornolisten, das tut richtig weh. Und ja, so ein Hotel lebt ja natürlich auch von Gästen, mit Gästen und von den Energien. Und es ist 24 Stunden lebendig, es ist ja immer, ne, wir haben ja 365 Tage 24 Stunden geöffnet. Und da ist ja immer was los, das ist ja wie so ein Ameisenhaufen, da ist immer was los.
Ja, immer was los und immer was zu organisieren. Ja. In dieser Corona-Zeit hat ja jeder mit so seinen Herausforderungen in seinem Betrieb einzeln auch zu kämpfen. Jetzt führen Sie 2 Häuser. Eine noch größere Herausforderung kann ich mir an der Stelle gar nicht vorstellen. Was ist denn das, was Sie jetzt gerade so am meisten bewegt? Außer der Sorge, wie es weitergeht. Jetzt gerade in dieser Zeit.
Ja, natürlich ist es jetzt oberste Aufgabe von jedem Unternehmen, für Unternehmer für Liquidität zu sorgen. Ja, das ist ganz klar, weil die Fixkosten gehen weiter. Wir haben in Rheinland-Pfalz jetzt 0 bekommen an Zuschüssen. Also in anderen Bundesländern ist das anders. Das fand ich natürlich auch irgendwie komisch.
Ja.
Also meine Kollegen in Baden-Württemberg, in Hessen, in Bayern, die haben alle Geld bekommen. Zwischen 30 und 50 Mitarbeiter. Und wir haben halt nichts bekommen. Das ist irgendwie aber auch schwer nachvollziehbar.
Total, ja.
Ja, und dann habe ich jetzt das Glück, dass ich wirklich gut gewirtschaftet habe all die Jahre und ein sehr hohes Vertrauen genieße bei den Banken. Und das ist auch wieder ein Vorteil hier in der ländlichen Struktur, dass man natürlich auch die Vorstände eher kennt, als wenn man vielleicht in Frankfurt, München oder Hamburg ein Hotel hätte.
Ja.
Und dass man dann auch den direkten Zugang zum Vorstand immer hat. Und in unserem Fall heißt das halt pro Hotel 1 Million Darlehen von der KfW aufzunehmen, mit einem Zinssatz von 1,03% und was dann in 6 Jahren rückzahlbar ist. Also neue Schulden, Schulden, mit denen man halt nicht gerechnet hat.
Und für die man letztendlich gar nichts kann.
Nee.
Wenn es eine Misswirtschaft aus irgendeinem Grund, eine Fehlinvestition gewesen ist, dann kann man sich noch selber die Schuld geben. Unter diesen Umständen ist es einfach noch nicht mal unternehmerischer, unterlassener Weitsinn.
Ja, ist nicht selbstverschuldet.
Ja.
Aber wie gesagt, mir tun eigentlich jetzt auch insbesondere die Mitarbeiter leid, weil die ja ins Druck gefallen sind. Also nicht alle, aber sagen wir mal so 2/3 der Mannschaft ist jetzt halt auch im Druck. Im März war es noch nicht so, im April ist es noch nicht so schlimm, aber jetzt seit Mai sind fast alle im Druck.
Ja.
Weil davor hatten wir gute Tage, Urlaubstage, also alles ist verprobt. Und das Problem bei den Mitarbeitern ist ja, dass sie normalerweise auch immer von Trinkgeldern leben. Also ich denke jetzt, dass so ein Mitarbeiter im Service so 200 Euro mindestens pro Monat nochmal an Trinkgeld hat, oder die Köche oder die Zimmermädchen vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Und wir arbeiten aber sehr stark mit steuerfreien Zuschlägen für Sonntags, Feiertags und Nachtarbeit. Und das wird ja beim Cook auch nicht eingerechnet. Mhm. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben nicht 60% von dem, was sie normal haben, sondern sie haben vielleicht 50% oder 45% von dem, was sie normal haben. Ich rede jetzt vom Niedriglohnsegment. Ja, die anderen, das ist natürlich auch anders.
Das ist schon eine starke Herausforderung. Und ich glaube, dass es auch dann bei den Mitarbeitern so der Spirit absolut in den Keller geht. Haben Sie da als Unternehmer irgendein Tool, sich auch zwischendurch mit den Mitarbeitern zu treffen? Oder?
Ja, also wir haben es erstmal so gemacht, dass wir direkt am 16. März, also um 14 Uhr Modeschluss und 16 Uhr hier, eine Teamversammlung gemacht haben, wo wirklich auch alle da waren. Also da waren noch im Urlaub gerade. Und da war eine Arbeitsrechtlerin dabei und der Wirtschaftsprüfer. Und dann haben wir eben erstmal, habe ich allen gesagt, es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Sie brauchen sich keine Angst machen um ihren Arbeitsplatz, aber sie werden weniger Geld zur Verfügung haben. Und dann hat die Arbeitsrechtlerin eben genau erklärt, wie das funktioniert mit dem Cook und was angerechnet wird und was nicht. Und der Wirtschaftsprüfer hat dann auch so Probeabrechnung erstellt und hat es mal gezeigt, was dann unterm Strich noch übrig bleibt. Und wir haben dann eine WhatsApp-Gruppe erstellt pro Hotel. So dass, also es hat wirklich jeder WhatsApp, das ist wirklich toll, selbst die älteren Mitarbeiter. Und darüber kommuniziere ich.
Das ist super.
Genau, und ich sage halt dann auch, ich schreibe extra immer, dass, also wenn irgendeiner jetzt einen finanziellen Engpass hat bei der Miete oder bei der Nähe, bitte melden, und selbstverständlich helfen wir jedem. Wie auch immer, ne? Man kann mal einen Vorschuss geben, man kann dann mal ein paar Urlaubstage auszahlen oder man kann einem Mitarbeiter mal ein Darlehen geben. Das machen wir sonst auch, wenn ein Mitarbeiter mal irgendwie einen Unfall hatte oder sonst mit dem Auto und hat er plötzlich ein paar tausend Euro, die er zahlen muss, dann helfen wir ja auch. Also das ist ja wichtig für mich.
Unbedingt, ja. Ich finde es jetzt auch gerade wichtig, das sehe ich bei meinen eigenen Mitarbeitern, das ist auch so, wenn man als Chef und Führungsperson nicht die Richtung weisen kann und selbst nicht genau weiß, wohin und was. Das ist, glaube ich, auch jetzt eine große Herausforderung, spiegelt das eins wieder. Und man merkt, dass das Personal oder die Mitarbeiter einfach, die im Jahr auch ans Herz gewachsen sind, aber auch da unruhig werden und ihre eigenen Philosophien finden. Und gerade bei so einem großen Haus oder zwei so großen Häusern ist es tatsächlich, glaube ich, eine große Herausforderung, auch immer die Fasson zu wahren. Ist das so?
Ja, also wir haben ja momentan zwei große Bauprojekte. Also einmal hier in Bellevue haben wir jetzt eine Residenz gebaut mit der Tiefgarage mit 22 Plätzen und 10 Hotelsuiten. Das ist jetzt schon im Innenausbau. Und im Modeschlösschen entsteht ja gerade ein wirklich großer Wellnessbereich mit 2200 Quadratmetern und 10 zusätzlichen Zimmern. Und da macht man sich natürlich schon Sorgen, wenn so gar nichts reinkommt. Ne? Wenn jetzt so ein Umsatz mal ein bisschen weniger ist, weil vielleicht ein Hochwasser war, ein paar Leute stornieren und so, das sind einmal kurze Zeiträume. Aber über so einen langen Zeitraum, also da reden wir dann wirklich von mehr als 2 Millionen Umsatz, die einfach nicht da sind, die einfach, einfach nicht da sind. Und das macht es halt wirklich schwer.
Ja, und das kann man ja kaum aufholen. Also ich sehe das auch bei unserer eigenen Prognose für die gesamte Wirtschaft einfach total schwierig, das wieder aufzuholen. Was haben Sie denn da für eine Vision, auch die Motivation, weiter nach vorne zu schauen, trotzdem positiv zu bleiben und nicht die Sorge so überwiegen zu lassen, dass man vielleicht sogar in so eine Schockstarre kommt und handlungsunfähig oder handlungsunfreudiger wird letztendlich ja auch. Ne?
Ja, es gibt ja diesen wunderbaren Satz, Ebbe und Flut sind des Kaufmanns gut. Ja. Ja. Das ist gerade mal Ebbe. Die Flut hatten wir im März, also Hochwasser hatten. Im Februar.
Das stimmt, ja.
Nee, also es ist natürlich schon so, dass der Inlandstourismus sehr stark zunehmen wird. Ist so, da gibt es auch Studien drüber. Das wird aber nicht sofort passieren. Also es ist nicht so, dass wir das Licht wieder einschalten und dann haben wir sofort wieder die Auslastung. Also im Mai haben wir normalerweise eine Auslastung von 90%. So, jetzt ist der Mai schon komplett gestrichen. Juli hoffe ich, dass wir Anfang Juni wieder öffnen dürfen, aber dann wird es ja trotzdem nicht gleich losgehen. Weil viele Menschen doch ängstlich sind, so Aber generell wird es so sein, dass man nicht mehr so viel fliegt. Ich glaube, die Kreuzfahrten werden es auch schwierig haben, wenn da so 5.000, 6.000 Menschen auf so einem Schiff sind und doch auf engem Platz sind. Mhm. Da kommt die Angst dazu, wenn man ins Ausland fliegt, dass man vielleicht nicht mehr zurückkommt. Mhm. Man sitzt dann in Afrika, in Thailand oder sonst irgendwo. Ich glaube, die Angst kommt dazu und ich glaube, es findet auch so ein bisschen eine Besinnung statt. Mhm. Ich habe jetzt auch letzte Woche noch mal was gelesen, wo ich mich wahnsinnig aufgeregt habe. Also so eine Woche Türkei mit Flug, mit Transfer, mit Verpflegung für 199 Euro.
Ich glaube, der große Discounter mit dem L war das, oder?
Ja, ich wollte jetzt keinen Namen nennen, aber jetzt finde ich halt auch nicht, ist ethisch schon sehr fragwürdig.
Total.
Wenn ich sowas mache. Mhm. In der heutigen Zeit. Alle reden vom Klima und dann schmeißt man wirklich so einen Preis raus, der wieder dazu führt, dass Massen wieder reisen, zu einem Preis, der überhaupt nicht darstellbar ist. Das ist eigentlich nur lauter Wettbewerb, was da betrieben wird. Also ich wünschte mir, da würde mal ein Anwaltsbüro sich das mal anschauen, weil ich meine, das ist eigentlich schon eine Schenkung, was da passiert. Mhm. Das wird schon voll Schenkungssteuern zahlen, weil es kann ja unmöglich der Einstandspreis sein, diese 199. Es gibt ja nicht mal eine schwarze Null. Das ist völlig klar, dass da irgendeiner eine Zeche zahlt. Ja, auch immer, das weiß ich. Aber, also was finde ich halt auch sehr unseriös.
Mhm. Ja. Das Verhalten der Kunden haben Sie eben schon angesprochen, dass mehr Inlandsurlaub gemacht wird. Da stelle ich jetzt einfach fest, dass sich viele Leute ja jetzt zwar auch mit der Angst um Corona beschäftigen und mit den Ansteckungsgefahren und all, was damit zu tun hat, aber es gibt auch wieder die anderen Menschen, die sich völlig angstfrei eigentlich bewegen und in ihrer Freiheit völlig beraubt fühlen. Denken Sie einmal, wie sich das entwickeln wird, auch bei den gesamten Menschen in Deutschland, ob das ein Trend wird, wieder weit zu reisen oder eher wirklich im Inland bleiben wird? Oder wird sich das in so auch zwei Lager aufschlagen?
Ja, natürlich wird es wieder Auslandsreisen geben, um Gottes Willen. Also ich meine auch Mallorca, Ibiza, also Kanaren und so weiter. Vielleicht nicht mehr so die ganz weiten Fernreisen, dass man da vielleicht so ein bisschen mehr Respekt hat. Und auch das Flugzeug alleine ist jetzt momentan so eine Vorstellung, Mensch, da sitze ich dann so eng und auch wenn man es im Mittelsitz frei lässt, dann ist es doch immer nur 60 Zentimeter voneinander weg. Und dass man da eher so eine Angst hat, vielleicht sich anzustecken im Flieger, weil das alles sehr eng ist. Und halt auch so Kreuzfahrtschiffen. Das glaube ich schon, dass die Leute das nicht mehr so machen.
Ja.
Also wie gesagt, es wird losgehen. Die Studie sagt so zwischen 6 und 12 Monaten nach der Wiederinbetriebnahme wird es wirklich einen sehr, sehr einen verstärkten Inlandstourismus geben. Es wird viele Pleiten geben jetzt, weil die Betriebe, die vorher schon ein bisschen finanzschwach waren, die kriegen einfach kein Geld. Das ist brutalster Sozialdarwinismus, der da gerade stattfindet, wirklich.
Ja.
Und gerade wenn man reine Gastronomie betreibt, also wir leben in einer Hotellerie von so einem Mischverhältnis. Also im Logiebereich wird das Geld verdient und die Gastronomie ist man immer froh, wenn man so eine schwarze Null hat. Man braucht ja eine gute Küche und so, weil die Leute kommen ja nicht nur wegen dem schönen Zimmer, die wollen ja schön essen, wollen gut machen und so weiter. Das gesamte Leben zählt ja da. Und da ist es sehr schwer, wenn ich eine reine Gastronomie habe, da jetzt zu überleben, das halte ich echt für.
Das ist schwierig.
Und da wird sehr, sehr viele Kollegen leider treffen. Ja. Das wird so sein.
Wenn man jetzt Ihr Gesamtkonzept mit Hotel und auch dem Reiseverhalten dieser Kunden in die gesamte Waagschale schmeißt, hat oder welchen Anteil an dem Gesamtkonzept haben Reisebüros beziehungsweise Veranstalter an der Auslastung? Und Sie haben eben gesagt, wir haben es jetzt Anfang Mai, der Mai ist schon total gestrichen. Mhm. Wenn jetzt am 6. gesagt wird, schnipp, wir switchen wieder an und dürfen wieder aufmachen, wie schnell braucht dann diese Reisebranche, um einigermaßen wieder hochzufahren?
Also wir persönlich arbeiten jetzt nicht mehr so viel mit klassischen Reiseveranstaltern, DER oder TUI, sondern früher viel mehr gemacht. Mittlerweile geht das sehr viel über die eigene Homepage und sehr bemüht, so viel Traffic wie möglich über die eigene Homepage zu bekommen. Und auch die Portale wie Booking sind natürlich übermächtig geworden. Mhm. Auch dort öffnen wir die Portale nur, wenn es wirklich nötig ist. Mhm. Und warten auch immer ziemlich lange ab. Mhm. Und die meisten Menschen wissen ja nicht, dass Booking für jede Buchung 15% bekommt. Mhm. Und wir haben ungefähr insgesamt eine Marge von 10%. Also vor Steuern, vom Umsatz. Mhm. Und das tut halt einfach weh. Und wenn man bedenkt, dass das ja alles standardisierte Prozesse sind bei Booking, ja, da sitzt ja keiner, muss irgendetwas machen. Und es, also Booking hat jetzt so extrem, extrem viel Geld verdient. Also Priceline ist ja dieser Konzern. Mhm. Und das war ja jetzt auch wirklich ein Affront, dass die dann in Holland dann auch Staatshilfen beantragt haben.
Ja.
Und die haben die Geldsäcke so voll. Und das ist auch das unethisch. Also das ja. Wenn ich selber noch so viel Geld habe, dann brauche ich keins beantragen.
Das
ist aber so eine Gier. Und das ist halt leider so. Das finde ich sehr, sehr schade. Aber nochmal zum Vertrieb, also wir haben sehr, sehr viele Stammgäste und das ist natürlich super für uns, weil die bringen ja immer wieder Leute mit und machen halt direkte Werbung, also die beste Werbung. So, wir haben auch das Glück, dass wir immer viel Presse haben, weil es gerade das Bellevue ist jetzt halt das einzige noch vorhandene Jugendstilhotel in Deutschland. Ja. Da ist immer Storytelling, die Lage ist toll, hier innen drin ist es ist alles noch von 1903, es ist wirklich eine Zeitreise, die wir da machen. Und dadurch kriegen wir immer PR. Mhm. Und immer wenn ein Fernsehteam kommt, egal, die landen irgendwo immer bei uns. Das tut mir ja manchmal schon leid für die Kollegen, weil die denken bestimmt, der schmiert die da mit Geld oder irgendwas. Ne? Aber das ist natürlich nicht der Fall, sondern es ist halt wirklich so, weil es halt auch was Besonderes ist. Mhm. Es gibt einen wunderbaren Satz, Preiskampf findet überall dort statt, wo nichts Besonderes ist.
So sieht's aus.
Ja, das ist halt in jedem, das ist in jeder Dienstleistung so.
Ja, ja.
Wenn ich 0815 mache und so nach dem Motto, es kommen eh genug und ich muss mich nicht anstrengen und so weiter.
Genau.
Und dann, das wissen aber auch alle mittlerweile. Also Unfreundlichkeit ist Körperverletzung am Gast.
Das stimmt.
Da gibt es sofort die rote Karte.
Und Umsatzunterlassung.
Genau.
Umsatzverweigerung. ihr tat ja beispielsweise, also ich bin ja auch befreundet mit einigen Reisebüroinhabern. Und die haben es jetzt auch ganz schwer, sehe ich dann an der anderen Stelle, dass die Reiseveranstalter dort einfach wirklich auch unterlassene Hilfeleistungen diesen Unternehmen gegenüber haben. Jetzt hat ja aber das Gastgewerbe und die Hotellerie diese tolle Vereinigung, die Deboka, die sich ja also aus meiner Sicht gut für diese Branche einsetzt. Mhm. Welche Hilfestellungen kommen denn von dieser Seite ganz genau? Und wie wird man da als Unternehmer in Ihrem Dschungel unterstützt?
Da gibt es halt eher einen sachlichen Rat, wobei dann das Personell natürlich auch begrenzt ist. Ich glaube, es gibt 4.500 Mitglieder. In der Zentrale haben wir jetzt vielleicht jeden Leute, die jetzt Kompetenz sind, vielleicht auch zu beraten. Es gibt ja den Deboka auf Bundesebene und es gibt dann jedes Bundesland hat einen Landesverband. Und der Deboka macht viele Aktionen und auch das mit den leeren Stühlen und so weiter. Das war auch sehr medienwirksam und wir haben es auch geschafft vor 10 Tagen. Also das habe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass unsere Branche schon mal um 20.15 Uhr in der Tagesschau als Meldung des Tages kam, dass dort so eine große Not ist. Und das ist schon auch bekannt jetzt mittlerweile. Und ich glaube schon, dass die Politik auch rettet, was zu retten ist. Aber natürlich, das Geld ist auch begrenzt. Es muss irgendwo herkommen. Und es muss auch irgendwann wieder zurückfließen. Mhm. Also ich meine, es ist ja nicht Rosenmontag, wo man nur Kamelle und nur noch ein paar Milliarden, da noch ein paar Milliarden. Und so wird es halt nicht sein. Und ich glaube schon, dass jetzt auch ein Zeitpunkt erreicht ist, wo jetzt einfach die Menschen, die Unternehmer, die alle Selbstständigen einfach jetzt auch spüren, Freunde, also jetzt reicht's, ja, es ist jetzt genug. Wir haben nicht mehr die hohen infizierten Zahlen. Es gibt in Schweden, wo das alles nicht gemacht wurde, wo nur unwenig mehr Tote zu verzeichnen waren. Und also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die Leute da mal richtig unzufrieden werden, also zum Beispiel in Großstädten, dass es dann auch wirklich Tumulte geben könnte. Mhm. Und das sehe ich auch insbesondere in den USA. Mhm. Die haben ja alle noch eine Knarre in der Schublade. Ne? Das ist stimmt. Eine ganz andere Dimension. Mhm. Und darum glaube ich schon, es muss jetzt geöffnet werden. Mhm. Jede 4 Wochen Mai, das ist jetzt schon klar. Das hat man jetzt nochmal geschluckt. Aber ich glaube, also alles, was da drüber geht, also da gibt es dann
auch richtig. Da ist dann wirklich die Kotzgrenze erreicht, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, was wünschen Sie sich denn für 2020 noch? Den Rest.
Ja gut, also es ist natürlich...
Persönlich und für Ihr Unternehmen.
Ja, persönlich geht es mir gut, da ist alles soweit in Ordnung. Also wir werden das überleben, das ist klar, ja, weil wir die Liquidität haben, mit neuen Schulden allerdings. Aber viele anderen werden es nicht überleben. Ich wünsche mir, dass es bald wieder losgeht und dass auch wirklich die kleinen Hoteliers und Kollegen und Gastronomen weitermachen können. Mhm. Weil wir brauchen ja die Infrastruktur.
Unbedingt.
Ja, es nützt mir nichts, wenn sie sagen, ja, ich habe ein schönes Hotel und drumherum ist alles.
Es war alles
weg. Nee, wir brauchen die Infrastruktur und wir brauchen sie insbesondere auch dann, wenn es dann wirklich losgeht und vielleicht der Inlandstourismus um 10-15% wächst und dann die Leute auch länger kommen. Weil dieser Moselurlaub war ja sehr oft diese Short Break, mal so 2-3 Tage, irgendein Wochenende oder so. Aber man hat jetzt dann in Mosel selten jetzt so 2 Wochen Urlaub gemacht. Mhm. Aber auch das wird es dann geben, weil die Leute sagen, wir wollen jetzt nicht nur 2-3 Tage, sondern wir wollen mal eine Woche, wir wollen mal 2 Wochen. Das heißt, wir bekommen auch eine höhere Auslastung insgesamt an der Mosel. Und das wird auch ein Unzug so sein, das wird auch eine Eifel so sein. Mhm. Und das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir müssen ja alle überleben, nicht nur einer oder einige wenige. Müssen alle überleben, weil die Vielfalt macht es spannend und nicht irgendwie ein Hotel, was jetzt vielleicht nur ganz gut dasteht und so, das kann es nicht sein. Also das ist mein Wunsch und dass unsere Mitarbeiter bald wieder den vollen Lohn bekommen, ja, das finde ich sehr, sehr wichtig und dass wir halt unsere großen Investitionen jetzt auch gut zu Ende bringen können. Ich meine, die sind ja durchfinanziert, das wäre jetzt auch ein Quatsch gewesen, zu sagen, wir stoppen jetzt diese Investitionen, weil also die Bereitstellungszinsen sind ja höher als die normalen Zinsen.
Ja,
die
stimmt.
Ja, so. Ja. Ja. Und das heißt, wir machen das. Und also ich bin auch überzeugt, dass wir insbesondere mit dem Wellness-Konzept im Modeschluss sehr, sehr erfolgreich sein werden. Weil es auch wirklich besonders wird, sehr besonders.
Ja. Sehr schön. Da muss ich auf jeden Fall mal zu Besuch kommen.
Ja, hoffentlich.
Und das Ganze auch mal auf.
Genau, Sie können mich ja dann auch behandeln.
Genau, also Nieren austesten.
Genau, und das sage ich mir
mal. Genießen.
Genau. Wir beauftragen Sie als Qualitätsmanagerin.
Ach, Wahnsinn.
Als, wie nennt man das? Als Mystery Checker. Mystery Checker.
Habe ich tatsächlich schon mal gemacht im Steinberger in Frankfurt. Ja. Da die Arbeit mit mir zusammen.
Ist gut.
Was das, den äußeren Eindruck angeht und diese Maßnahmen.
Mhm. Ah, okay. Ja. Ja, können wir drüber reden.
Ja, sehr gerne. Prima. Herr Ganter, haben Sie denn noch für alle Gastronomen da draußen ein abschließendes, motivierendes Wort, was Sie denen mit auf den Weg geben könnten für die nächsten paar Wochen, Monate oder auch nur den Rest des Jahres?
Ja, also es ist natürlich so, dass einem das sehr an den Nerven geht. Und je dünner das Eis ist in finanzieller Hinsicht, je mehr belastet ist die Kollegen. Und es ist schlimm, wenn man 20, 25 oder 30 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet hat, das eigene Unternehmen, und hat nie einen Fehler gemacht eigentlich und muss dann auf diese jämmerliche Art und Weise dann zugrunde gehen als Kaufmann oder als Gastronom. Und ich habe auch viele Kollegen, die dann wirklich so Nerven zeigen. Und also ich weiß, gerade in Krisenzeiten muss man natürlich als Unternehmer besonders gelassen sein. Mhm. Das klingt jetzt blöd, wenn man gelassen wäre, toll, der kann ja gelassen sein. Also wirklich die Gelassenheit und die Souveränität darf man nicht verlieren. Und einfach dann auch versuchen zu sagen, okay, irgendwie schaffen wir es und nicht zu früh alles hinschmeißen. Mhm. Weil nach der dunkelsten Nacht gibt es immer noch einen Sonnenaufgang. Ne?
Das stimmt, das stimmt.
Und das wird auch da der Fall sein. Mhm. Aber es muss jetzt schon auch bald passieren.
Ja.
Es gibt auch zu viele, die einfach sagen, zum Banker, hier ist mein Schlüssel.
Ja.
Vielen Dank. Schauen Sie mal, was Sie damit machen.
Das stimmt, ja. Das wollen wir in den meisten Fällen absolut gut vermeiden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen, viele Informationen und ein bisschen Motivation, vor allem für die Gastronomen da draußen, denn ein schönes Hotel wie dieses, schöne Restaurants, die es da draußen überall in der Republik gibt, gehören absolut zu einem stylischen Leben und ich hoffe, dass wir euch ein bisschen Zuspruch geben konnten. Bis dahin, eure Angela und
der Matthias Gander. Alles Gute.
Hat dir diese Folge gefallen und du möchtest vielleicht sogar mehr davon? Dann abonniere den Podcast Style Up Your Life, damit du keine Folge mehr verpasst, um dein stylisches Leben noch stylischer zu machen.